Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit. Heute mit einer Sondersendung direkt aus der Fachhochschule Luzern. Hier hören wir hinein in einen Hörsaal. Wir begleiten ein Forschungsprojekt. Wir diskutieren mit Professoren und Studentinnen über den Boom der Fachhochschulen und seine Risiken. Wir fragen nach bei der Personalfachfrau, wie gut sich die Absolventen in der Praxis tatsächlich bewähren. Wir sprechen mit dem Rektor der benachbarten Uni über die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Hochschulen. All das hören Sie hier in diesem Echo aus dem Hörsaal. Am Mikrofon Roman Fillinger. Drei Dienstage hintereinander ist das Echo unterwegs in der Schweizer Bildungslandschaft. Vor einer Woche haben wir live aus der Universität Basel gesendet. In einer Woche sind wir an der Berufsfachschule Emmental. Und jetzt sind wir hier in der topmodernen Cafeteria des Departements Wirtschaft der Fachhochschule Luzern. Wir schauen auf den Pilatus, wir schauen auf Bahnhofgleise und gerade direkt neben mir ist jetzt unser Gastgeber Xaver Bühler. Er ist Direktor des Departements Wirtschaft hier an der Fachhochschule Luzern. Herr Bühler, Ihre Schule wirft mit dem Slogan die Hochschule für die Praxis. Wie zeigt sich denn diese Praxisorientierung im Studienalltag?
Ja, also die Hochschule für die Praxis, das ist unser Mission Statement. Das ist tatsächlich das oberste Ziel, das wir verfolgen. Und damit verfolgen wir vor allem auch dieses Ziel der unmittelbaren Berufsbefähigung unserer Studierenden, seien das jetzt Studierende auf der Ausbildungsstufe, also Bachelor, Master, oder seien Studierende auf der Weiterbildungsstufe. Und wir setzen dieses Ziel um, indem wir permanent natürlich aktuelles theoretisches Wissen verwenden. Auf der anderen Seite, dass wir dieses Wissen immer direkt auf die Praxis beziehen, zum Beispiel indem wir Fallstudien verwenden oder indem wir angewandte Aufgaben stellen. Und wichtig ist natürlich auch, dass sowohl unsere Studierenden als auch die Dozierenden, sie verfügen alle über Berufserfahrung, wenn sie zu uns kommen schon. Und wir schauen darauf, dass insbesondere unsere Dozierenden ständig auch in einem engen Kontakt bleiben mit der Berufspraxis, zum Beispiel über angewandte Forschung und Entwicklung. Und deshalb ist es unser wichtigstes Ziel, die Hochschule für die Praxis zu sein.
Und eine, die sich hier für die Praxis befähigen lässt, ist Seraina Wies. Sie studieren hier an der Fachhochschule im fünften Semester im Bachelorstudium Business Administration, vertiefen das in Marketing und Kommunikation. Und Sie arbeiten daneben in einem Industriebetrieb im Kanton Zug. Wie weit können Sie denn das, was Sie hier lernen, bereits im Berufsalltag umsetzen?
Ja, in vielen Bereichen, sei es in rechtlichen Aspekten, wie komme ich zu meiner Arbeit, wie werde ich rechtlich behandelt, was gibt es für Spezialitäten oder auch in zwischenmenschlichen Aspekten, wie gehe ich in Konfliktsituationen am besten um, wie äußere ich mich korrekt. Es gibt viele Bereiche, man sieht auch besser hinter das Geschäftsgeschehen, also es hilft in vielen Aspekten sehr.
Was Fachhochschulen anders, was sie besser, aber auch was sie weniger gut machen als Universitäten, das alles versuchen wir hier in diesem Sonderecho aus der Fachhochschule Luzern zu ergründen. Ein Dossier dazu finden Sie auch auf srf.ch/news. Twittern können Sie auch mitmachen, wenn Sie sich einbringen wollen. Hashtag SRFEcho. Zuerst aber, bevor wir hier wieder in dieser Bildungslandschaft unterwegs sind, die Nachrichten des Tages mit Christian Löscher.
Bei den Atomverhandlungen in Genf hat Iran einen neuen Vorschlag vorgelegt, wie der Streit um sein Atomprogramm beigelegt werden könnte. Der Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton sagte, man wolle diesen schnellstens prüfen. Details zum Inhalt wurden vorerst nicht bekannt. Beide Seiten sprachen von einem nützlichen Treffen und einem guten Start der Verhandlungen. Die Gespräche werden morgen fortgesetzt. Irlands Finanzminister Noonan hat das Budget 2014 vorgestellt. Der primäre Haushalt, das heißt ohne Zinsen für die Schulden, soll im nächsten Jahr ausgeglichen sein. Mit den Zinsen wird ein Defizit von 4,8% der Wirtschaftsleistung geplant. Damit würde Irland die Sparziele einhalten, die mit der EU vereinbart wurden. Irlands Regierung erwartet, dass die Wirtschaft 2014 wieder etwas wächst, erstmals seit Beginn der Finanzkrise. Die Finanzminister der EU-Länder haben grünes Licht gegeben für den Aufbau einer europäischen Bankenaufsicht. 130 große europäische Banken sollen ab Herbst 2014 direkt von der Europäischen Zentralbank kontrolliert werden und nicht mehr von nationalen Behörden. Die neue Aufsicht soll sicherstellen, dass keine Großbank mehr unverhofft in Schieflage gerät und dann auch die Finanzen eines Staates in Gefahr bringt. Noch umstritten unter den EU-Ländern ist das Verfahren, gemäß dem eine notleidende Bank in den Konkurs geschickt werden kann. In Frankreich hat das Abgeordnetenhaus die Rentenreform gutgeheißen, dafür stimmten freilich nur die Sozialisten. Wer eine volle Rente bekommen will, soll künftig 2 Jahre länger Beiträge zahlen, nämlich 43 Jahre. In Kraft gesetzt wird diese Regel allerdings erst ab 2020. Die Bürgerlichen kritisieren, die Reform gehe zu wenig weit und sie komme erst noch zu spät, dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge bereits in Pension gegangen seien. Mit militärischen Ehren hat der Gesamtbundesrat in Bern den finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö empfangen. Bundespräsident Maurer und sein finnischer Gast priesen in ihren Ansprachen im Bundeshaus die guten gegenseitigen Beziehungen. Die Kontakte hätten sich seit Finnlands Beitritt zur EU 1995 etwas abgeschwächt, sagte Niinistö. Er hoffe, dass sich das in Zukunft wieder ändere. In der Schweiz ist die Zahl neuer Asylgesuche im dritten Quartal erneut zurückgegangen, um 8% verglichen mit dem Vorquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal 2012 wurden gar 38% weniger Gesuche gestellt. Laut dem Bundesamt für Migration stammten die meisten Gesuche von Juli bis September 2013 von Asylsuchenden aus Eritrea, gefolgt von Migrantinnen und Migranten aus Syrien. Insgesamt wurden im dritten Quartal 4.860 Asylgesuche eingereicht. In St. Gallen haben Produktionstests zum Geothermie-Projekt begonnen. Sie sollen Informationen liefern über Heißwasser- und Gasvorkommen in der Tiefe. Bei den Tests wird Stickstoff in ein Bohrloch geblasen, um Wasser aus 4.000 Metern Tiefe an die Oberfläche zu fördern. Man könne die Arbeiten bei außerordentlichen Ereignissen jederzeit stoppen, teilte die St. Galler Stadtregierung mit. Im Juli war es in St. Gallen zu einem Erdbeben der Stärke 3,5 gekommen, verursacht durch Arbeiten im Bohrloch. Die Haribo-Gummibären haben ihren Chef verloren. Hans Riegel, der Seniorchef des Unternehmens, sei im Alter von 90 Jahren gestorben, meldet der Süßwarenhersteller. Hans Riegel aus Bonn oder eben Haribo galt als einer der erfolgreichsten Familienunternehmer der deutschen Wirtschaft in der Nachkriegszeit. Er leitete den Gummibärenhersteller 67 Jahre lang und machte ihn zu einem international erfolgreichen Konzern. Bei einem Erdbeben auf den Philippinen sind etwa 90 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden verletzt durch Häuser, die einstürzten und Trümmerteile, die herunterfielen. Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Es passierte 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila auf der Insel Bohol. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.984 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.274 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,51 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 53. Das Wetter, in der Nacht regnet es kräftig, Schnee fällt oberhalb von 2000 bis 2300 Metern. Morgen wird es vorübergehend freundlicher, bevor am Nachmittag aus Westen wieder neuer Regen kommt. Die Temperaturen steigen im Norden auf 15 Grad, im Süden steigen sie auf 20 Grad.
Sie hören eine Sondersendung des Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir senden live aus der Fachhochschule Luzern. Hier wollen wir herausfinden, wie Fachhochschulen in der Schweizer Bildungslandschaft dastehen, wie praxisorientiert sie sind, wie unabhängig sie forschen. Wir wollen wissen, wie sie sich behaupten in der Konkurrenz zu den Universitäten und wo sie noch zulegen müssen. Echo der Zeit, heute direkt von der Fachhochschule Luzern. Bei mir sind eine ganze Reihe von Menschen, die hier studieren, die forschen, lehren, aber auch der Rektor der benachbarten Universität und eine Frau, die entscheidet, ob in ihrem Unternehmen eine Fachhochschulabsolventin oder ein Universitätsabsolvent eingestellt wird. Bevor wir mit all diesen Menschen diskutieren, wollen wir Ihnen zuerst kurz zeigen, was Fachhochschulen machen. Christine Wanner.
Architektur, Informatik, Maschinentechnik, Betriebswirtschaft, Hotellerie, Kommunikation, Musikdesign, Physiotherapie. Über 300 praxisnahe Studiengänge stehen an den Schweizer Fachhochschulen zur Auswahl. Mit einem Bachelor und insbesondere mit einem Master in der Tasche stehen die Chancen auf eine Stelle gut, sagen die, die den Titel haben. Die Hoffnung auf bessere Berufsaussichten ist denn auch die Hauptmotivation für diesen Weg, wie eine Umfrage des Bundesamtes für Statistik zeigt. Inzwischen zieht es knapp einen Drittel aller Studierenden auf Hochschulstufe an eine Fachhochschule. 9 Fachhochschulen gibt es in der Schweiz, 2 davon sind privat geführt. Der neue Hochschultypus wurde 1995 eingeführt und hat sich schnell etabliert. Die Fachhochschulen sollen eine praxisnahe Ausbildung auf Hochschulniveau bieten, gleichwertig, aber andersartig sein als die universitären Hochschulen. Damit will man den Bedürfnissen der Wirtschaft entgegenkommen. Die Fachhochschulen entstanden aber nicht aus dem Nichts. Sie konnten auf bestehenden Strukturen aufbauen, aus höheren Fachschulen wie dem Technikum, der höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule oder der Fachschule für Gestaltung. Die größte Fachhochschule ist jene der Westschweiz, die Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, mit über 18'000 Studierenden, gefolgt von der Zürcher Fachhochschule. Die Fachhochschule Zentralschweiz mit rund 6'500 Studierenden liegt im Mittelfeld. Von den rund 67'000 Studierenden an Fachhochschulen im letzten Jahr sind etwas mehr als die Hälfte Frauen. Sie dominieren in den Studiengängen Gesundheit, angewandte Psychologie, angewandte Linguistik und soziale Arbeit. Kaum vertreten sind sie hingegen in den technischen und in den IT-Fächern. Darüber hinaus setzen die Fachhochschulen stark auf Weiterbildung. Wirtschafts- und Dienstleistungsfächer stehen hier im Vordergrund. 2011 sind fast 3'000 solche Weiterbildungsdiplome ausgestellt worden.
Xaver Bühler, Sie sind Direktor des Departements Wirtschaft hier an der Fachhochschule Luzern. Wir haben es gehört, praxisnah soll die Ausbildung an den Fachhochschulen sein. Gleichzeitig sind ja die Studierenden, die hier anfangen, ganz unterschiedlich, haben ganz unterschiedlich viel Praxiserfahrung. Sie haben einerseits Leute mit einer Lehre- oder Berufsmatur, das sind rund 4/5, aber 1/5 haben wenig Praxiserfahrung, das sind Maturanten vom Gymnasium. Wie bringen Sie eigentlich diese beiden Kategorien von Studierenden unter einen Hut hier an der Fachhochschule Luzern?
Ich glaube, dass sich das ein bisschen schwieriger anhört, als es, was es wirklich ist in der Praxis. Es ist so, wir haben etwa 17% unserer Studierenden kommen von einer gymnasialen Matura. Aber, und das ist wichtig, sie müssen mindestens ein Jahr Berufserfahrung vorher sammeln. Bei sehr, sehr vielen ist das allerdings deutlich mehr als ein Jahr. Der älteste Diplomant, den ich diplomieren durfte vor 3 Wochen, der war genau gleich alt wie ich, also 51-jährig. Und das heißt, dass die im Durchschnitt gesehen durch einen erheblichen Rucksack mit Praxiserfahrung bringen. Und deshalb müssen wir sie nicht unterschiedlich ansprechen innerhalb der Ausbildungsgänge, sondern können eigentlich den Klassenverbund integral mit Wissen versorgen. Das ist in dem Sinne eigentlich gar kein Problem.
Serena Wies, Sie studieren hier. Sie haben vorher eine Lehre gemacht als Lackiererin und später dann die Berufsmatur. Sehen Sie auch keine Unterschiede zu Ihren Mitstudierenden vom Gymnasium?
Nicht direkt. Es gibt bestimmt in gewissen Fächern, würde ich sagen, sind diese vom Gymnasium bevorzugt. Also oder? Nicht bevorzugt. Ja, was soll ich sagen, so Mathematikfächer haben wir doch. Ich kenne da 1, 2, die vom Gymnasium kommen und die da doch einen Vorteil haben, weil die das einfach vertiefter in der Schule, im Gymnasium schon hatten. Aber ansonsten vielleicht von den beruflichen Aspekten her, dass die schon eine Lehre gemacht haben, die einfach dort schon einen größeren Rucksack mitbringen. Aber ansonsten würde mir ein großer Unterschied nicht direkt auffallen.
Also nicht so, dass Gymnasiasten dann mit 2 linken Händen kommen und die von der Lehre mit 2 rechten sozusagen.
Nein, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
Herr Bühler, die Fachhochschulen sind rasant gewachsen. Es gibt sie ja erst seit knapp 20 Jahren. Auch hier in Luzern ist die Zahl der Studierenden rapide gewachsen. Welche Probleme hat denn das mit sich gebracht?
Wir haben als Hochschule Luzern Wirtschaft insgesamt natürlich eine längere Geschichte, nämlich 40 Jahre. Wir durften das Jubiläum feiern vor 2 Jahren. Aber es ist richtig, dass wir vor allem die letzten 10 Jahre sehr stark gewachsen sind. In den Boomjahren, wie wir sie nennen, waren das teilweise über 20% pro Jahr Wachstum. Und die größten Engpässe, das ist relativ klar, das waren die Infrastrukturen. Es war für uns schwierig, innerhalb von relativ begrenzten Zeiträumen die entsprechenden Räumlichkeiten vorzuhalten. Und das zweite Thema war selbstverständlich, dass wir über die geeigneten Dozierenden verfügen. Das ist mittlerweile aber eigentlich Geschichte. Wir wachsen mittlerweile noch mit etwa 10% und das ist ein moderates Wachstum.
Aber es gibt schon immer noch gewisse Kritik auch am Platzmangel hier. Also ich habe heute Nachmittag hier in dieser Cafeteria mit ein paar Studierenden gesprochen, die sagen, an gewissen Abteilungen war hier das Thema, da gäbe es Platzmangel und teilweise auch überfüllte Seminare.
Ja, das ist nicht zu bestreiten, dass wir füllen die bestehenden Infrastrukturen bis an die Grenze aus. Das ist richtig. Das ist nicht nur wegen den Infrastrukturen. Da ist auch ein wichtiger Treiber, ist natürlich der permanente Druck aus der Bildungspolitik, die Finanzen zu optimieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir möglichst große durchschnittliche Klassengrößen fahren. Und da spüren leider natürlich auch die Studierenden, diese Rahmenbedingung ist als solche für uns aber nicht zu verändern.
Spüren Sie das, Frau Wies?
Ja, jetzt es kommt immer auf das Semester, also es ist sehr semesterbezogen. Also das erste, das war ziemlich voll. Da waren wir auch, glaube ich, die größte Klasse, so um die 5 oder 37. Aber da waren wir auch noch in ein bisschen größeren Räumen. Und jetzt die letzten paar war es okay. Und jetzt ist es wieder sehr voll, weil ja, wir sind nur noch 3 Klassen und dann müssen einfach alle rein. Und wir haben doch ein sehr kleines Zimmer. Also so wie Kanickel im Käfig, sagen wir gerne in der Klasse. Aber ja, geht.
Und ab und zu haben Sie auch ein größeres Zimmer, ein größeres Käfig, nämlich eine Turnhalle. Miriam Mattis war für uns hier an der Fachhochschule an einem Workshop zu Personalführung.
Nicht in einem Schulzimmer oder Vorlesungssaal, sondern in einer Turnhalle haben sich die gut 30 Studentinnen und Studenten eingefunden, die das Modul Personalführung besuchen. Teamführung live heißt es. Hier stehen praktische Gruppenübungen auf dem Programm. Die 3 Teams erhalten einen Zettel mit den Anweisungen. Nun sind sie sich selbst überlassen. Der Teamleiter einer 11er-Gruppe gibt sofort den Ton an.
So, jeder mal 4 Bälle, sofort.
Go, go, go.
Vor allem, wenn er
ist.
Jeder soll mal 4 Bälle.
Ich kann
es nicht. Also Thema Strategie, denken in Varianten, gegenseitige proaktive Unterstützung, umsetzen können, bla bla bla, das ist nicht wichtig. Ziel, Auftrag, Ihre Aufgabe besteht darin, zusammen mit Ihrer ganzen Gruppe, mit Hilfe Ihrer Tennisbälle, 4 Bälle pro Person und einem Spazierstock, das bezeichnete Feld zu überqueren.
Eine tückische Aufgabe, da die Tennisbälle nicht gerollt werden dürfen und die Studenten den Boden des Feldes nicht berühren dürfen. Warum macht man solche Übungen in einem Hochschulstudium? Verena Glanzmann, Leiterin dieses Moduls, sagt, es gehe hier darum,
dass wir feststellen, ob die Studierenden führen, wenn sie führen, wie sie das machen, wie sie Führung unterstützen und wie sie mit einem Team ein Ziel erreichen.
Die Studenten probieren wild durcheinander, zu zweit oder zu dritt, Ideen aus, versuchen auf 2 Tennisbällen das Feld zu überqueren oder auf allen 4, bilden einen Kreis oder wollen über das Feld hüpfen.
Eben ja.
Also,
welche Ideen sind jetzt dran? Wer will eine Idee zeigen? Es kann jetzt einfach einer nach dem anderen. Wir haben 25 Minuten Zeit. Es soll jetzt einfach einer nach dem anderen seine Idee zeigen und dann müssen wir uns für eine entscheiden.
Zu einem Entscheid kommt es aber nicht. Alle ausprobierten Ideen werden wieder verworfen. Die Gruppe steht am Schluss ohne Lösung da. Gerade das Scheitern zeige aber vieles auf, sagt Verena Glanzmann.
Das ist auch etwas, was wir in der Führungspraxis immer wieder erleben, dass eigentlich sehr schnell auf eine Lösung losgestürmt wird, bevor man eigentlich seriös analysiert, bevor man auch seine Ressourcen klug überlegt, was hat man im Team für Stärken, wie kann man die klug nutzen.
Am Ende der Übung sitzen die Studenten zusammen und sprechen darüber, wie sie sich im Team gefühlt haben und was falsch gelaufen ist. Dem Teamleiter ist nun bewusst, er hätte die Anleitungen klarer wiedergeben sollen.
Die Schwierigkeit war, das Team zusammenzuhalten und zu schauen, dass das Ganze koordiniert ist. Schlussendlich, wiederum mein Fehler, sind wir einfach 2 Individualisten gewesen und nicht wirklich eine Einheit, die zusammen eine Lösung gesucht hat.
In einem persönlichen Gespräch mit der Professorin wird das Verhalten jedes Einzelnen dann noch einmal zur Sprache kommen.
Serena Wies, Sie haben dieses Seminar zur Personalführung auch besucht, sich auch mit 4 Tennisbällen und Spazierstöcken herumgeschlagen. Was haben Sie denn dabei für Ihre berufliche Praxis mitgenommen?
Ja, also ein wichtiger Aspekt war, dass eine Führung muss nicht führen, also sie muss nicht, also schon führen, aber nicht in dem Sinn, sie muss alles wissen, sie muss der Herrscher sein, sondern man darf auch zurückfragen, man kann auf das Team, auf das Wissen vom Team zurückgreifen. Und ja, das wirklich ohne Führung, wie es bei uns im Team war, also wir hatten sehr viele Innovatoren bei uns, die querfeld ein Ideen hatten und es war ein wildes Durcheinander und da ist sehr gut sichtlich geworden, dass nur durch eine klare Führung, die die Regeln vorliest, die Rahmenbedingungen schafft, dass die doch sehr wichtig ist und das widerspiegelt sich auch im Berufsalltag.
Das Ganze ist ja Teil der praxisnahen Ausbildung hier an der Fachhochschule. Andrea Burkhardt, Sie sind stellvertretende Personalleiterin bei der größten Privatbahn der Schweiz, bei der BLS. Sie sind eine Person, die mitentscheidet, wenn es um Einstellungen geht, auch wenn jemand gehen muss. In Ihren Augen erfüllen denn die Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen die Anforderungen der Praxis wirklich so gut?
Ich glaube schon. Ich glaube, der Beitrag zur Personalführung zeigt es deutlich. Die Absolventen der Fachhochschule, die haben viele Themen bereits erlebt. Also nicht nur theoretisch gehört, wie es denn wäre, sondern die haben viel halt schon erlebt und sei es mit Fallbeispielen oder wie in dieser Übung exemplarisch am eigenen Körper gespürt, was denn da überhaupt passiert. Und das heißt, in der Praxis werden sie, wenn sie dann solche Situationen antreffen, natürlich weniger schnell den Kopf verlieren oder sie haben Erfahrungen gemacht, die sie bereits einbringen können, wenn sie ins Berufsleben einsteigen.
Kommen die denn auch schnell in Führungspositionen, beispielsweise in Ihrer Unternehmung?
In die Führungspositionen werden natürlich schon eher durch die Persönlichkeit dann gewählt. Also es kommt eigentlich nicht so darauf an, ob jetzt jemand eine Universität oder eine Fachhochschule besucht hat, sondern es kommt sehr auf die Persönlichkeit der Person an, ob sie sich für eine Führungsposition eignet.
Xaver Bühler, diese ganze Praxisorientierung heißt ja auch, dass man anderen Dingen weniger Raum einräumen kann. Was geht denn verloren?
Es ist richtig, dass man nicht alles gleichzeitig tun kann. Und wenn man die Praxisanwendung in den Vordergrund rückt, die Vertiefung in der Praxis, dann wird man andernorts Prioritäten setzen müssen. Und jetzt, ich denke, man kann da auch einen Quervergleich machen mit Universitäten. Wir haben sicherlich etwas weniger Zeit, um im theoretischen Bereich meinetwegen an die Grenze zu gehen. Und vielleicht müssen wir einmal eine Theorie, die auch noch interessant wäre, auf der Seite lassen.
Paul Richli, Sie sind Rektor hier an der Universität Luzern, gleich nebenan. Auch die Uni Luzern ist ja in ihrer heutigen Form eine junge Institution, gegründet im Jahr 2000 und kleiner als die Fachhochschule Luzern. Sie hat weniger als halb so viele Studierenden. Andersartig, aber gleichwertig wie ein Unistudium soll die Ausbildung hier sein. Ist sie das in Ihren Augen? Ist sie gleichwertig?
Ja, durchaus. Ich denke, der Gesetzgeber hat das mal so entschieden, aber es ist auch in der Praxis so, dass wir ein sehr intelligentes System haben der tertiären Bildung in der Schweiz. Ich denke, es ist das Bestmögliche, das es überhaupt gibt. Ich sage das jetzt nicht primär als Rektor, sondern als Öffentlichrechtler. Wenn wir die Bildungschancengleichheit voranschlagen, dann gibt es eigentlich keine bessere Lösung als die, die wir in der Schweiz haben, jetzt mit dieser eher praxisorientierten Ausbildung über die Fachhochschule, die eben in den Bereichen, die hier zur Diskussion stehen, primär über die Berufsmaturität bedient werden, währenddem die Universitäten primär über die gymnasiale Matur bedient werden. Es gibt auch dort Brückenfunktionen. Man kann auch mit der Berufsmaturität, mit einem Zuschlag an Lerninputen zur Universität wechseln, aber man kann auch später wechseln zwischen den beiden Typen hin und her. Ich denke, das ist wirklich sehr intelligent und wenn man sich nach den Unterschieden eben fragt, dann geht es wirklich darum, dass man anknüpft im Prinzip bei der unterschiedlichen Vorbildung und sagt, wer vom Gymnasium kommt, von dem erwarten wir eigentlich, dass man etwas mehr Allgemeinbildung mitbringt, eben etwas mehr Mathematik, allenfalls auch Physik, Chemie, vielleicht auch in den Sprachen noch etwas stärker ist und dass man für den Aufbau des Studiums bereits auf einem etwas höheren Niveau im Durchschnitt sollte beginnen können. Und dass wir dann an der Uni an sich eben einen größeren Theorieanteil haben, auch wenn die Fächer gleich lauten, oder? Einen höheren Theorieanteil haben, und wir im Prinzip auch später zur Berufsbefähigung kommen, weil das traditionell einfach so gewesen ist, dass an der Uni 5 Jahre studiert worden ist bis zum Lizenziat.
Aber gerade Ökonomie, wie sie hier gelehrt wird, die beruht ja auf vielen verschiedenen Denkschulen, auf ganzen Denkmodellen. Bringen Sie die denn unter in Ihrem Lehrplan, Herr Bühler?
Man muss sowohl an einer Universität wie an einer Fachhochschule immer die Auswahl treffen zwischen einer oder innerhalb einer nahezu unüberblickbaren Anzahl von verschiedenen Theorierichtungen. Bei uns ist möglicherweise dieser Selektionsprozess ein wenig rigider, ein bisschen schmerzhafter, aber wir analysieren ja unsere Lehrpläne laufend, gleichen sie auch ab mit den theoretischen Entwicklungen und wir haben das bisher jedenfalls nie als Problem erkannt, dass wir jetzt irgendwie angehen oder beheben müssen.
Ein Stück weit kann ja jede Fachhochschule, neuen gibt es in der Schweiz, diesen Selektionsprozess, den Sie gerade beschrieben haben, selber machen. Frau Burkhardt, macht es denn für Sie, wenn Sie jemanden einstellen, einen Unterschied, wo jemand seinen Abschluss gemacht hat, also an welcher Fachhochschule?
Nein, macht für mich keinen Unterschied, weil ich denke, die Kurse sind ja auch sehr immer abhängig von den Dozenten. Also das heißt, wenn ein Seminar oder ein Studium an einer Fachhochschule 3 Jahre wunderbar war und der Dozent wechselt, der das so wirklich auch praxisnah und gut vermitteln konnte, dann kann es sein, dass es im nächsten Jahr vielleicht nicht ganz so gut ist. Also dort würde ich keinen Unterschied machen, das würde ich mir jetzt nicht
also so gibt es keine Elite-Fachhochschulen sozusagen in der Schweiz?
Finde ich nicht, nein.
Mhm. Frau Wies, Sie haben sich hier für die Fachhochschule Luzern entschieden. Wieso?
Ja, in erster Linie wegen den Studienrichtungen. Mhm. Also da gab es für mich die größte Auswahl und die beste. Ich habe das noch mit Zürich verglichen. Die war mir einfach zu finanzlastig. Also es war wirklich fast nur für diese Branche. Und natürlich ist Luzern für mich auch gut gelegen. Zürich wäre für mich etwas weiter, aber ausschlaggebend waren wirklich die Fachrichtung, also die Studiumrichtungen, die man einschlagen kann.
Sie, Herr Bühler, Sie machen ja Marketing für diese Fachhochschule hier in Luzern natürlich. Wie unterscheiden Sie sich denn von all diesen anderen, wenn die ja alle gleich gut sind?
Frau Wies hat bereits eigentlich ein wichtiges Kriterium erwähnt. Das ist die Angebotsstrukturierung, die wir haben. Wir haben also nicht genau die gleichen Ausbildungsgänge.
Kein Problem.
Sondern wir haben teilweise ganz andere Schwerpunktsetzungen und die Studierenden, die recherchieren das natürlich. Und das ist also die Frage der Profilbildung, wie wir sie betreiben, das machen auch die anderen Fachhochschulen. Und ein weiteres wichtiges Kriterium, das wir im Marketing natürlich schon auch ausspielen können, ist, Luzern ist eine attraktive Stadt, nicht nur zum Studieren, sondern auch zum Leben, ist auch international eine der bekanntesten Städte. Das hilft übrigens nicht nur der Fachhochschule hier, sondern auch der Universität.
Lassen wir die schöne Landschaft, die wir hier vor den Fenstern tatsächlich sehen, lassen wir die mal draußen. Bleiben wir bei den Profilierungen, Frau Burkhardt. Profilierung ist die eine Variante, wie man das sehen kann. Die andere ist, man kann sagen, es gibt einen riesigen Titelwirrwarr hier in der Schweiz. Haben Sie da denn noch den Überblick bei all diesen Bachelors, bei all diesen Masters?
Also ich bin schon froh, dass diese Bachelor und Master international geregelt sind, also dass man dort weiß, was ist ein Bachelorabschluss, was ist ein Masterabschluss. Und auch bei den Weiterbildungen bin ich sehr froh, dass es diese ETCS, also diese Credits gibt, um dort einfach dann den Vergleich zu haben, wie viel ist denn so eine Ausbildung auch vom Aufwand her wert, also wie viel wurde denn in diese Ausbildung oder Weiterbildung auch investiert.
Also das heißt, da schauen Sie auch nach, wenn sich jetzt 2 Leute bei Ihnen bewerben mit einem Bachelor XY und einem Bachelor ZY, wie viele Credits braucht es für den ZY, wie viele für den XY-Master?
Also für den Bachelor oder Master Bachelor eher nicht, aber wenn ich jetzt ein EMBA sehe,
das ist eine Business-Ausbildung, eine
Postgraduale. Executive Master, genau, wo es dann schon große Unterschiede gibt in den ETCS-Punkten. Wo es dann schon darauf ankommt, sind das dann 20 Punkte oder sind das dann 60?
Aber Herr Bühler, macht es denn in Ihren Augen Sinn, dass man gerade auch schon bei dem Bachelor so viele Spezialisierungen hat?
Gut, wir haben eigentlich ein generalistisches Ausbildungskonzept. Das heißt, es gibt einen breiten Sockel, den alle Studierenden parallel absolvieren. Und erst nachher im Aufbaustudium gibt es nachher diese Differenzierung und Schwerpunktsetzung. Und doch, ich glaube, dass das auf diese Art und Weise sogar sehr sinnvoll ist. Wir dürfen nicht vergessen, Berufsbefähigung ist unser Ziel und das erreichen wir natürlich nur, indem wir in den letzten Ausbildungsperioden dann doch relativ spezifisch auf ein bestimmtes Berufsfeld hin spezialisieren.
Und eine solide wissenschaftliche Ausbildung ist auch noch möglich?
Dafür ist eben dieser Grundsockel zuständig, den alle auf die gleiche Art und Weise absolvieren. Mhm.
Andrea Burkhardt, wir haben das vorher schon kurz angesprochen, aber trotzdem, Sie schreiben eine Führungsposition aus bei der BLS. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie für eine bestimmte Stelle jetzt einen Uni-Absolventen oder eine Fachhochschulabsolventin einstellen?
Also grundsätzlich entscheidet ja am Schluss der Vorgesetzte. Das HR ist ja da, um zu beraten. Wir versuchen in der Beratung natürlich mitzusteuern, das ist klar. Es geht darum, was der Kandidat auch für eine Persönlichkeit hat, was er für eine Berufserfahrung mitbringt. Und die Weiterbildung könnte sein, dass der Vorgesetzte eher affin ist zu seinem eigenen Bildungsweg. Also wenn ein Vorgesetzter eher eine Uni besucht hat, wird er vielleicht tendieren, eher einen Uni-Abgänger anzustellen, und wenn er selber von der Fachhochschule kommt, eher einen Fachhochschulabgänger. Aber danach ist es eigentlich doch eher die Berufserfahrung und die Persönlichkeit, die das entscheidet.
Und wie sieht es aus bei hohen Kaderpositionen? Da könnte ich mir vorstellen, spielt ja das Prestige, das eine Uni trotz allem halt immer noch mit sich bringt, eine größere Rolle.
Das ist sicher so. Auch auf der Weiterbildungsstufe stelle ich dort fest, dass viele Top-Kader dann eher an der Universität eine Weiterbildung machen.
Heißt das, Sie müssen mehr für Ihr Prestige tun, Herr Bühler?
Wahrscheinlich haben Sie recht, ja. Das ist übrigens auch eine der Erkenntnisse, die wir aus eigenen Studien, wir machen ja auch Marktanalysen, die wir aus unseren Marktanalysen einen Schluss, den wir ziehen, dass die Fachhochschulen und auch die Hochschule Luzern, wir sollten nicht nur Gutes tun, sondern wahrscheinlich noch besser darüber sprechen, als wir es tun. Wir werden wahrscheinlich nach wie vor von der Qualität und Quantität eher unterschätzt, aber dann darf man auch wieder nicht vergessen, wir sind jetzt noch nicht lange unterwegs. Universitäten hatten einige hundert Jahre Zeit, um ihr Profil aufzubauen. Wir sind jetzt 20 Jahre auf der Piste und ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte, aber es braucht eine bestimmte Zeit, bis sich dann auch diese Qualität in den Fachhochschulen sich hier entwickelt hat, bis die auch in den Märkten drin eigentlich die entsprechende Resonanz findet.
Paul Richli, Unirektor. Auch an den Unis gibt es ja den Trend, immer praxisorientierter zu lehren. Heißen das, die Universitäten gleichen sich den Fachhochschulen an?
Ich denke nicht, dass man das Ausbildungskonzept total ändert. Was aber in der Praxis thematisiert wird, ist die schlussendlich Berufsbefähigung oder die Arbeitsmarktbefähigung. Und das ist ein Kriterium, das auch die Universitäten nicht vernachlässigen können. Es gibt darum auch Studien beziehungsweise Erhebungen des Bundesamtes für Statistik, oder wo man 5 Jahre nach Abschluss des Studiums mal nachschaut, wo sind die Leute gelandet. Und es ist klar, wenn dort herauskäme, dass die Universitäten viel schlechter abschnitten als die Fachhochschule, hätte man ein Problem. Das ist aber nicht so. Es ist nicht so.
Das heißt, Sie sind ganz beruhigt und Sie fürchten jetzt auch nicht die neue Prestige-Offensive der Fachhochschulen?
Nein, ich denke, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das gilt aber auch für die Universitäten unter sich. Ich meine, es ist nicht so, dass alle Universitäten jetzt einfach harmonisch nebeneinander leben. Der Wettbewerb unter den Universitäten ist eigentlich größer als der zwischen Unis und Fachhochschulen, oder? Weil immer noch eben primär darauf geschaut wird, wie steht die Universität X gegenüber Universität Y in einem Ranking oder in einer Bewertung von Arbeitgebern.
Xaver Bühler,
Sie? Ich nehme dazu gerne noch ein bisschen Stellung. Es ist natürlich zutreffend, dass mit zunehmender Zeit in der Berufspraxis drin die Universitätsabsolvierenden tatsächlich in höhere Positionen hineinwachsen. Wenn man aber die ersten 5 Jahre anschaut, ist es umgekehrt. Also die Absolventen von Fachhochschulen sind schneller in Führungspositionen, haben eine höhere Erwerbsquote und haben auch ein höheres Erwerbseinkommen. Ich glaube, das ist durchaus auch jetzt wieder ein, das widerspiegelt halt diese direkte Berufsqualifizierung, die wir haben. Und auf der anderen Seite im Verlauf des Berufsweges nachher gleicht sich das, dieser Vorteil ein Stück weit aus und führt nachher eigentlich zu einer Art von Chancengleichheit, wie wir sie wollen.
Wenn wir über Konkurrenz zwischen Unis und Fachhochschulen hier in Luzern sprechen, müssen wir etwas ansprechen, worüber wir dann eben nicht weitersprechen werden. Zwischen der Uni und der Fachhochschule hier in Luzern gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Die Uni Luzern, die jüngste und kleinste Universität der Schweiz, will nämlich wachsen und eine Wirtschaftsfakultät gründen. Die Fachhochschule ist dagegen. Sie befürchtet eine Verdoppelung des Angebots. Das deutet einiges darauf hin, dass diese neue Fakultät kommt. Definitiv ist noch nichts. Das ist natürlich ein verlockendes Gesprächsthema, wenn wir jetzt den Unirektor und den Direktor der Abteilung Wirtschaft von der Fachhochschule hier am Tisch haben. Aber wir haben entschieden, dieses Thema zu umschiffen, weil die beiden Institutionen nämlich stillschweigend darüber vereinbart haben für dieses Sonderecho. Aber es gibt ja schon heute Punkte, in denen Sie ganz klar im gleichen Teich fischen. Weiterbildung ist ein Stichwort. Da gibt es viele Uni-Absolventen an Fachhochschulen. Gleichzeitig gibt es an den Unis viele Aufnahmen sur dossier für Studierende ohne Matur. Wie stark, Herr Richli, ist diese Konkurrenz?
Also ich denke, die Konkurrenz für die Fachhochschule ist klein, oder weil die Universität im Unterschied zur Fachhochschule eigentlich einen sehr kleinen Weiterbildungsbereich hat. Also wenn wir die bestehenden Fakultäten anschauen, dann kann man das an zwei Händen abzählen, was man an Weiterbildungsprogrammen hat. Und auch eine neue Fakultät würde nicht primär auf Weiterbildung ausgerichtet werden, weil der Treiber uns gar nicht dorthin bringt. Oder die Finanzierung hängt wesentlich davon ab, von der Zahl der Studierenden und von den Nationalfondsgeldern. Mit Weiterbildung können wir eigentlich viel weniger generieren, so dass es keinen Treiber gibt für die Weiterbildung. Also wir würden das eben anders sehen als die Fachhochschule, die schon lange in diesem Bereich drin ist und stark ist, und den würden wir so gar nicht konkurrenzieren.
Sehen Sie das auch so, Herr Bühler, dass Sie keine Konkurrenz von den Unis zu fürchten haben?
Ja, ich glaube, Ihre Frage war ja allgemein und nicht nur Luzern-spezifisch gestellt. Man muss es differenziert anschauen, und zwar meinetwegen, wenn man in Zürich, wir sind ja ziemlich nahe bei Zürich, also Zürich und St. Gallen sind für uns als Departement Wirtschaft auch im Weiterbildungsbereich die Hauptkonkurrenten, ganz klar. Die Universität Luzern ist in diesem Bereich ja bisher nicht vertreten. Es ist so, dass sowohl die Universitäten als auch die Fachhochschulen haben sich im Weiterbildungsbereich stark entwickelt, und sie treten, und dagegen spricht auch gar nichts, in diesem Bereich als Konkurrenten auf. Solange die Rahmenbedingungen geregelt sind und die Spieße gleich lang sind, habe ich überhaupt nichts dagegen, dass dem so bleibt. Und ich bin der Meinung, dass das bloß...
Sind gleich lang?
Ich bin der Meinung, im Bereich der Weiterbildung sind sie gleich lang, mit dieser Ausnahme, die Frau Burkhardt vorher angesprochen hat. Für uns ist es ein gewisser Nachteil, dass nach wie vor die Universitäten ein höheres Prestige mitbringen, und das valorisiert sich natürlich auch in den Weiterbildungstiteln, die sie haben. Und da müssen wir vielleicht dagegen auch noch ankämpfen, müssen unsere eigene Qualität besser zum Ausdruck bringen. Aber mit Ausnahme jetzt dieser Rahmenbedingungen, glaube ich, die Spieße sind gleich lang.
Gibt es denn, Stichwort Weiterbildung an Unis oder an Fachhochschulen, von Ihnen, Frau Burkhardt, Tipps, wo Sie denken, jetzt aus der Praxis betrachtet, da sollten die in die Richtung oder in die Richtung sich weiterentwickeln?
Könnte ich jetzt spontan eigentlich nicht sagen. Was ich an den Fachhochschulen sehr schätze, was auch Frau Wies gesagt hat, ist eben die Breite der möglichen Weiterbildungen. Also dort, dass man das dann wirklich an der Praxis festmachen kann, also dort schon die Auswahl an den Fachhochschulen doch sehr groß ist.
Nun wird an den Fachhochschulen nicht nur gelehrt, es wird seit gut 10 Jahren auch geforscht. Das gehört, muss man sagen, es wird schon länger geforscht, aber seit gut 10 Jahren gehört neben der Aus- und Weiterbildung auch die Forschung zum Auftrag der Fachhochschulen in der Schweiz. Anwendungsorientiert soll diese Forschung sein, und sie soll in der Regel zusammen mit Partnern außerhalb der Hochschule, vor allem mit solchen aus der Wirtschaft, durchgeführt werden. In Horf bei Luzern zum Beispiel testen die Fachhochschulen Luzern und Rapperswil im Auftrag des Bundesamts für Straßen, Astra, Betonbrücken. Beat Vogt hat sich das für uns angesehen.
Aufgebockt auf Eisenträgern liegt eine riesige Betonplatte mitten in der Halle. 15 Meter lang und 6 Meter breit. Ein Brückenelement, wie es hunderte gibt auf den Schweizer Straßen, erklärt Hochschuldozent Karel Thoma, der das Projekt leitet. Direkt über der Platte sind 3 Zylinder. Hydraulisch betrieben drücken sie mit massiver Kraft auf den Beton.
Wir lassen die jetzt nacheinander immer 27 Tonnen Kraft aufbringen. Das heißt, zuerst der erste Zylinder, dann der zweite, dann der dritte. Und wir versuchen damit eine Überfahrt eines gefüllten Lastwagens zu simulieren.
Seit 8 Monaten läuft der Versuch. Die Testbrücke hat bereits 4 Millionen Lastwagen ausgehalten. Mit Folgen. Bei jeder simulierten Überfahrt biegt sich die Betonplatte durch. Nur leicht zwar, aber doch deutlich sichtbar. Ein feines Auf und Ab, als würden die 50 Tonnen Beton atmen. Eine Alterserscheinung.
Also zu Beginn war das wirklich, da war die Verformung ganz klein, dann hat man das kaum wahrgenommen. Wir hatten so 2-3 Millimeter. Heute sind wir doch bei 10-11 Millimeter. Das ist eigentlich das Offensichtliche, was sich wirklich verändert hat.
Das weniger Offensichtliche spielt sich im Beton ab. Karel Thoma duckt sich, zwängt sich unter das Brückenelement und zeigt auf dünne, kaum erkennbare Linien. Risse, weiß der Experte.
Also wenn man jetzt hier guckt, dann sieht man die Risse schon. Jetzt kommt dann die Last wieder, jetzt, und dann sieht man auch, wie die Risse ein bisschen aufgehen. Dann hat es hier wieder Risse, hier.
Hunderte sind es bereits, verteilt auf die ganze Testbrücke. Und ähnlich sehen auch die richtigen Brücken der Schweizer Straßen aus. Wie gefährlich die Risse sind, sei noch zu wenig erforscht, sagt Thoma. Er vermutet aber, dass die Brücken stärker sind, als man bislang angenommen hat.
Also im Moment ist die Tendenz sicher da, dass, weil man es nicht besser weiß, muss man halt ab und an verstärken. Und jetzt versuchen wir es besser zu verstehen, damit wir uns diese Verstärkungen sparen können. Am Schluss geht es wirklich darum, Geld zu sparen. Ich meine, das kann man sich vorstellen, wenn man eine Brücke flicken muss, kostet das Millionen. Das Astra hat mehrere hundert solcher Brücken, da kann man sich schnell ausrechnen, wohin diese Endsumme geht.
Für definitive Resultate braucht es aber noch Geduld. Die Hydraulikzylinder der Hochschule werden noch einige Millionen Male auf die Platte drücken, bis das Betonungetüm bricht.
Beat Vogt war für uns in Hof bei Luzern und hat sich dieses Forschungsprojekt angeschaut. Bei uns hier am Tisch steht jetzt auch Thomas Nussbaumer, Professor für erneuerbare Energien hier an der Fachhochschule Luzern. Nun, Betonbrücken auf ihre Belastbarkeit prüfen, das ist klar, das ist sehr, sehr, sehr angewandte Forschung. Ist Ihre ebenso anwendungsorientiert?
Unsere Forschung ist auch anwendungsorientiert im Bereich erneuerbarer Energien. Aber ich kenne jetzt diese Anwendungen der Brückentechnik nicht ganz im Detail. Ich möchte einfach darauf hinweisen, es geht da vielleicht darum, dass Grundlagen erkenntnisorientiert erarbeitet werden an universitären Hochschulen, beispielsweise in der Chemie, um dann später verbesserten Beton herzustellen. Aber die Anwendung sicherzustellen, dass die Brücken halten und dass sie rationell hergestellt und unterhalten werden, ist wiederum eine Forschung, die anspruchsvoll ist. Es müssen auch neue Verfahren entwickelt werden, aber vielleicht nicht in der Grundlage der Theorie, der Physik.
In 2-3 Sätzen, was erforschen Sie?
Wir forschen jetzt auf einem Thema, da geht es darum, eigentlich Wirkungsgrade zu erhöhen von Energieumwandlungsprozessen. Spezifisch arbeiten wir im Bereich Bioenergie, Holzfeuerungsanlagen, also Stromerzeugung aus Holz.
Aus einem Klafter Holz oder so mehr Energie rauszuholen?
Ja, oder aus Waldhackschnitzeln, die produziert werden und die dann über ein Fernheizwerk eine ganze Gemeinde beheizen beispielsweise. Das Ziel unserer Arbeiten ist, diese Verfahren zu optimieren, die existieren, und neue Verfahren zu entwickeln, um die Wirkungsgrade zu erhöhen und um die Schadstoffemissionen, insbesondere an Feinstaub heutzutage als Hauptthema, zu reduzieren. Wenn wir dieses Beispiel aufgreifen, dann wenden wir anspruchsvolle Methoden an aus Chemie und Physik, beispielsweise aus der Aerodynamik. Wir optimieren Aerodynamik, die Verhältnisse in den Feuerräumen. Und da wenden wir die Methoden der Aerodynamik an. Wir müssen wissen beispielsweise, wann entsteht ein Wirbel und können so die Feuerräume optimieren. Die Grundlagen dazu zu erarbeiten, die physikalischen Grundlagen der Wirbelbildung, um das zu beschreiben, mathematisch-physikalisch, ist ein typisches Beispiel, das erkenntnisorientierte Forschung ist, die vor vielen Jahren natürlich an universitären Hochschulen oder an einer ETH Zürich erarbeitet wurden. Wir wenden das heute an.
Sie arbeiten dabei, das haben Sie mir in einem Vorgespräch gesagt, ja vor allem mit einer einzigen Firma zusammen. Können Sie denn überhaupt unabhängig von dieser Firma forschen?
Wir können das, ich möchte aber präzisieren, es gibt eine namhafte Firma mit einem grossen Umsatz und es gibt etwa 3-4 weitere, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir tauschen uns natürlich auch international aus mit Forschungskollegen im Ausland, auch das. In dem Sinne ist die Forschung unabhängig, als dass wir schon einerseits die anwendungsnahe Forschung haben, wo es wirklich darum geht, für einen Auftraggeber etwas zu entwickeln, mit ihm zusammen, das dann wirklich in die Praxis fließt. Daraus erarbeiten wir aber immer die verallgemeinerbaren Grundlagen, die wir auch veröffentlichen, die wir vorstellen an Tagungen, dem ganzen breiten Publikum der Holzenergiebranche in der Schweiz. Das wird für alle nutzbar. Und zum Zweiten, das ist mir auch noch ein Anliegen, wir haben nicht nur diesen Teil der Forschung, es gibt auch methodische Forschung, beispielsweise für das Bundesamt für Umwelt, um festzuhalten und zu entscheiden, eben in welche Richtung kann die Gesetzgebung der Luftreinhalteverordnung gehen, um eigentlich den Möglichkeiten, die technisch gegeben sind, gerecht zu werden.
Aber wenn Sie sich trotz allem immer an diesen externen Partnern orientieren müssen, heißt das doch, wenn Sie an irgendeinem Punkt in Ihrer Forschung eigentlich gerne in eine Richtung weiterforschen würden und die sagen aber, das interessiert uns nicht sonderlich, dann können Sie das da nicht vertiefen, weil Sie den Auftrag dafür nicht haben.
Ja, wir können nicht frei forschen, was wir gerade Lust haben. Das ist richtig. Wir brauchen irgendwo eine Zielsetzung, eine Anwendung, die mittelfristig erkennbar ist. Also mit mittelfristig meine ich eben nicht, ich sage einmal, die Freiheit, die akademische Freiheit zu forschen. Und wenn es neu ist, was ich herausfinde, dann ist das Ziel erreicht. Ob es je zur Anwendung kommt, ist dem Zufall überlassen. Ein bisschen salopp gesagt. Oder diese Freiheit haben wir nicht. Was wir erforschen, sollte in 3 von 4 Fällen innerhalb 5 bis 10 Jahren irgendwo zu einem Nutzen kommen.
Thomas Nussbaumer, Sie persönlich hatten ja jahrzehntelang diese akademische Freiheit, haben an der ETH Zürich geforscht, dort auch habilitiert. Was hat sich denn für Sie verändert mit diesem Wechsel an die Fachhochschule als Forscher?
Also die akademische Forschung konnte ich nicht in vollen Zügen genießen. Damals waren wir auch auf Forschungsgelder angewiesen von Institutionen und vom Bund. Muss ich vielleicht vorweg schicken. Und wenn ich es jetzt aber mit der Zeit vergleiche, dann ist es eigentlich doch sehr ähnlich, weil damals auch in meiner Zeit an der ETH Zürich wir auch anwendungsnahe Forschung gemacht haben, einfach natürlich von der Infrastruktur und dem Umfeld her mit etwas großzügigeren Möglichkeiten, das ist ganz klar. Aber unterdessen haben wir hier eigentlich etwas aufbauen können, weil das an der Fachhochschule neuerdings erst seit einiger Zeit, das war vor 20 Jahren noch anders, möglich ist, dass wir etwas aufbauen konnten, das eigentlich den damaligen Möglichkeiten entspricht oder unterdessen sogar eine bessere Basis bietet.
Und wie sieht es aus mit dem Prestige? Wir haben vorher darüber gesprochen in Bezug auf Kaderpositionen in der Wirtschaft. In der Forschung her, denke ich, ist es ja auch so, dass eine Uni oder eine ETH halt immer noch mehr Prestige hat, forschungsmäßig, als jetzt eine Fachhochschule.
Ja, im Sinne der Wissenschaft ganz sicher. Also wenn jemand wirklich eine wissenschaftliche, akademische Karriere anstrebt, dann ist halt natürlich diese wissenschaftliche Tätigkeit zwingend. Da ist es bei uns beispielsweise durchaus so, dass wir auch Absolventen anstellen, die bereits mit Doktorat in meine Fachgruppe kommen. Also ich habe solche Leute, ich habe 2 Personen mit Doktoringenieur oder Doktorphysiker in meinem Team. Und das ist die eine Variante, dass jemand dann 3, 4, 5 Jahre vielleicht in meinem Team tätig ist und damit unter Beweis stellen konnte, dass er nicht nur, in Anführungszeichen, wissenschaftlich tätig sein konnte, sondern dass man das dann auch anwenden kann. In dem Sinne für mich ein ideales Team ist zusammengesetzt zu einem Teil aus akademischen Ingenieuren oder sogar Naturwissenschaftler natürlich und zu einem Teil aus Fachhochschulabsolventen, die sich dann ergänzen.
Aber Sie können ja hier an der Fachhochschule den Leuten von der ETH beispielsweise kein Doktorat anbieten. Sie haben das Promotionsrecht nicht. Gelingt es Ihnen denn, diese Forscher, die Sie in Ihrem Team haben wollen, anzulocken in jedem Fall oder ist das nicht schwierig?
Ja, es ist so. Ich bin Maschineningenieur und bin in dem Sinne in der glücklichen Situation, könnte man denken, dass ich sehr begehrt bin von meiner Ausbildung her, denn es gibt in der Schweiz garantiert zu wenige Maschineningenieure, auf akademischem Niveau ganz sicher und auf Fachhochschulniveau ebenso. In dem Sinne ist es klar, mit einer solchen Ausbildung hat man eine große Auswahl. Es ist für uns im Moment so, dass es noch zu wenig bekannt ist, dass wir wirklich auch fundierte Forschung machen, wenn auch anwendungsorientiert, aber doch auf einem hohen Niveau mit guten Möglichkeiten und es deshalb schwierig ist, natürlich überhaupt die Leute anzusprechen. Die Leute, die einmal bei uns in Horb waren und in unserem Laboratorium gestanden sind, die stellen fest, das ist interessant und den Mitarbeitern, die ich anstellen durfte, da ist es so, dass sie realisieren, dass sie eigentlich sehr interessante, attraktive Umgebungs- und Arbeitsbedingungen haben.
Und das Promotionsrecht, also das Recht, dass jemand bei Ihnen dissertieren darf, das fällt Ihnen überhaupt nicht?
Ja, es ist so, das wäre eine zusätzliche Möglichkeit, die in ausgewählten Fällen vielleicht irgendwann einmal zur Diskussion stehen könnte. Ich denke, im Moment ist das sicher nicht prioritär. Wie gesagt, wir können vereinzelt auch Akademiker mit bereits Doktorat akquirieren. Das gibt dann eine gute Durchmischung. Und in Einzelfällen ist es an Fachhochschulen auch möglich, eine Promotion durchzuführen, wenn man das in Zusammenarbeit mit einem ETH-Institut beispielsweise ermöglicht. Ich denke, da gibt es noch Ausbau- und Verbesserungspotenzial, aber die Situation ist nicht so, dass ich jetzt denke, dass im Moment da eine Änderung dringend oder zwingend wäre.
Paul Richli, Sie als Unirektor, fänden Sie es denn richtig, wenn Fachhochschulen promovieren dürften, also Doktorate verleihen dürften?
Ja, die Frage ist natürlich eine wichtige für die Fachhochschulen und ich weiß, dass gewisse Leitungsorgane das auch anstreben. Die Frage, die man sich stellen muss, ist einfach auch die nach den Kosten. Oder wenn man ganz generell an den Fachhochschulen auch das Doktorat einführen würde mit diesen Doktorschulen, dann würden natürlich ziemlich viele Mittel auch absorbiert. Und dann ist die Frage schlussendlich sogar für die Fachhochschulen selber. Was ist gescheiter in der heutigen Situation, wo man ja Brücken auch bauen kann oder ETH? Wir an der Uni Luzern sind auch bereit, beispielsweise in der Wirtschaft bereits jetzt oder in der politischen Ökonomie, in der Wohlfahrtschaftslehre Doktoranden von der Fachhochschule eigentlich zu nehmen. So, das ist in diesem Sinne eben vor allem auch eine finanzpolitische Frage und der Kanton Luzern, ich nehme einfach das, hat entschieden, dass man im Moment jedenfalls an der Fachhochschule das nicht anstrebt. Und wir haben nichts dagegen, das ist natürlich klar, oder? Weil wenn die Mittel dann noch auf eine Doktoratsschule aufgebaut werden müssen, würde an anderen Orten das Geld wieder fehlen.
Geld auch hier ein großes Thema zwischen Fachhochschulen und Universitäten, wie so häufig in der Schweizer Bildungslandschaft. Wir kommen langsam zum Schluss dieses Sonderechos aus der Fachhochschule Luzern. Zuletzt aber bekommen unsere Gastgeber, die haben noch einen Wunsch offen. Xaver Bühler, Leiter Departement Wirtschaft. Was wünschen Sie sich für Ihre Fachhochschule in 10 Jahren?
Ich weiß gar nicht, ob das Wünschen heutzutage noch hilft. Früher hat es geholfen, aber ich wünsche mir gerne etwas. Zunächst einmal, wenn man doch eine sehr erfolgreiche Geschichte jetzt, wie wir, 40-jährige Geschichte hinter sich hat, dann wünscht man sich eigentlich einfach, dass diese Geschichte weitergeschrieben werden kann, dass man diesen guten Lauf, den wir haben, eigentlich weiterführen können. Aber wenn ich dann trotzdem noch ein bisschen konkreter wünschen dürfte, dann muss ich ein heikles Thema ansprechen, was jetzt eigentlich gerade vorhin auch schon im Zentrum stand. Ich wünsche mir natürlich, dass diese Entwicklung der Fachhochschulen auch auf der finanziellen Seite entsprechend abgebildet werden kann. Das heißt namentlich, dass wir im Forschungs- und Entwicklungsbereich über die notwendigen Ressourcen verfügen, die wir benötigen, um auf qualitativ hohem Niveau unter Berücksichtigung aller wissenschaftlichen Standards forschen zu können. Das ist für uns essentiell. Und dann haben wir das andere Thema auch schon angesprochen. Das Wachstum geht weiter. Wir werden irgendwann mal wahrscheinlich auch wieder neue Räumlichkeiten benötigen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die Bildungspolitik diese Wünsche ebenfalls gehört hat.
Thomas Nussbaumer, in nur einem Satz bitte, ein Wunsch in 10 Jahren aus Sicht des Forschers.
Also für uns in der Forschung wäre schon wünschenswert, dass Abläufe und Bedingungen der Förderinstitutionen auf Bundesebene etwas besser der aktuellen Situation, der neu geschaffenen Situation mit der angewandten Forschung an den Fachhochschulen angepasst würde. Das könnte vereinfacht und optimiert werden.
Der Schlusswunsch gehört Ihnen, Herr Rainer Wies, Studentin hier an der Fachhochschule. Sie werden dann natürlich schon längst abgeschlossen haben. Trotzdem, was sollte sich denn an der Lehre hier noch verbessern?
Ja, an der Lehre, man könnte vielleicht noch mehr vertiefter in die Praxis, also dass man zum Beispiel die Möglichkeit hätte, in große Unternehmen hineinzusehen, dort Besuche zu machen. Ich kann jetzt nicht von hier sagen, ob das rechtlich, nehme ich an, wird es Probleme geben, aber dass das noch mehr die Schule, also dass die Theorie schon hier, so wie sie ist, ist das gut, aber dass dann vielleicht noch vertiefter in der Praxis nach draußen gegangen wird.
Mit diesem Plädoyer für noch mehr Praxisnähe schließen wir. Besten Dank an Sie drei von der Fachhochschule Luzern. Besten Dank an den Rektor von der Uni Luzern, Paul Richli, für seinen Blick auf die Nachbarhochschule, an die stellvertretende Personalleiterin der BLS, Andrea Burkhardt, für den Blick aus der Wirtschaft. Auch heute in einer Woche steht das Echo ganz im Zeichen der Bildung. Zum Abschluss unseres Dreisprungs durch die Bildungslandschaft sind wir nächsten Dienstag in Langnau an der Berufsfachschule Emmental. Das war das Echo der Zeit mit einer Sondersendung direkt aus der Hochschule Luzern. Verantwortlich für die Sendung Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Roman Villinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.